Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Vor ziemlich genau einem Monat haben wir uns mit einer Begebenheit aus dem Buch Daniel beschäftigt. Und wo wir gesehen haben, wie unfassbar mutig die drei Freunde von Daniel waren. Trotz einer lebensbedrohlichen Situation handelten sie gottesfürchtig und waren bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Sie wurden vor die Wahl gestellt, entweder ihr betet einen Götzen an und ihr dürft weiterleben, oder ihr bleibt bei eurer Entscheidung, keinen anderen Gott anzubeten, außer den einzig wahren. Aber dafür werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Und es war beeindruckend zu sehen, wie die Freunde dann auch so ein zusätzliches Gnadenangebot des Königs ausschlugen und ihm sagten, du brauchst uns hier keine weitere Chance mehr zu geben. Du brauchst auch nicht irgendwas noch sagen oder uns anzubieten. Wir werden keinen anderen Gott anbeten. Und es ist letztlich egal, ob der allmächtige Gott uns retten wird und uns aus dieser Situation befreien wird oder ob wir sterben werden. Das ändert nichts an unserer Entscheidung. Wir beten ihn alleine an. Der Grund dafür war, dass Daniel und auch seine Freunde eine feste Entscheidung in ihrem Herzen getroffen haben. Das können wir in Daniel Kapitel 1, Vers nachlesen, in Kapitel 1 nachlesen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Ende der Predigt, wo ich euch zwei Aufgaben mitgegeben habe für diesen Monat, bis zum jetzigen Moment. Natürlich wäre es jetzt interessant, darüber auszutauschen, wie es euch dabei gegangen ist. Habt ihr es gemacht? Habt ihr es versucht? Werde ich jetzt nicht machen. Aber ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo ich mir das vorgenommen habe. Wo ich mir mal vorgenommen habe, okay, ich will morgen auf Arbeit einem Kollegen, der natürlich nicht gläubig ist oder nicht zur Kirche geht, weil das ist ja einfach, jemand aus der Nachbargemeinde zu erzählen, ich war gestern im Gottesdienst, ja super, ist schön, aber es ist nicht so eine Herausforderung, zumindest für mich und ich denke für die meisten von uns nicht, aber wo ich mir vorgenommen habe, einem das zu erzählen, wo ich weiß, der hat einen ganz anderen Lebensstil, der geht nicht zur Gemeinde, der glaubt nicht daran. Als ich mir das vorgenommen habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Ich habe mir eine Situation vorgenommen und dann kam der Tag und kam der Moment und ich habe ganz halt gemerkt, ich weiß irgendwie nicht, wie ich dieses Gespräch starten soll. Irgendwie ergibt sich das jetzt nicht. Ja, diese Möglichkeit war doch nicht so gut und vielleicht später und. Und es hat mich ziemlich lange irgendwie beschäftigt. Interessanterweise weiß der Kollege, dass ich zur Gemeinde gehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihm da etwas komplett Neues erzählen würde. Trotzdem war es schwierig und ich glaube, wenn der Kollege das nicht gewusst hätte, wäre es noch schwieriger für mich geworden. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das? Ja, wenn ich von einem Wochenendurlaub berichtet hätte oder davon berichtet hätte, was ich im Garten gemacht habe, was ich gebaut habe oder wie auch immer, dann wäre mir das nicht schwer gefallen. Aber davon zu berichten, dass ich beim Gottesdienst war, das ist irgendwie schwierig. Ich musste also feststellen, dass tiefer in meinem Herzen, dass es da irgendwo einen anderen Grund geben muss. Wir hatten beim letzten Mal ja bereits festgehalten, dass Furcht oder Angst in einer direkten Verbindung zu den Sachen steht, die ich liebe. Furcht hat ihren Ursprung in der Liebe. Furcht entsteht aus der Liebe. Entweder aus der Liebe zu mir selber oder aus der Liebe zu Gott. Und in meinem Fall war es wirklich die Liebe zu mir selber, die dazu geführt hat, dass ich mich gefürchtet habe. Es war mir wichtiger, wie der Kollege über mich denkt. Mir war es wichtig, nicht irgendwie isoliert dazustehen. Im Zentrum meiner Angst stand die Liebe zu mir. Und das Ergebnis war eine gelebte Menschenfurcht, weil Menschen, mein Kollege oder vielleicht andere Kollegen, die das mitgekriegt hätten, das, was mir wichtig war, in Gefahr hätten bringen können. Nämlich, dass ich angesehen bin, dass ich nicht irgendwie komisch wirke. Diese Menschen hätten das durch ihre Reaktion vielleicht oder durch das, was sie dann darauf geantwortet hätten, in Gefahr bringen können. Es war eine Furcht letztendlich davor, dass das, was ich liebe, in Gefahr gebracht wird. Und das führte dazu, dass ich mich vor Menschen gefürchtet habe. Die andere Aufgabe war, ein lautes Gebet zu sprechen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wer hat im letzten Monat gebetet, der sonst vielleicht nicht so oft laut betet, das habe ich nicht gemacht. Es ist auch ein ganz anderer Rahmen und wir sind alle unter uns. Keiner wird hier, wenn er ein Gebet spricht, ausgelacht oder irgendwie komisch angeguckt. Keiner wird isoliert in der Gemeinde, wenn er laut betet. Also ganz andere Rahmenbedingungen. Und dann nimmt man sich vor, für jemanden oder für ein Anliegen zu beten. Und auf einmal stellt man fest, dass man aufgeregt ist. Dass man nicht dazu kommt, dass man sich nicht traut, das Gebet zu sprechen. Man fängt an, dass das was mit dem Körper macht. Man schwitzt. Und irgendwann stellt man auch fest, es geht eigentlich über normale Aufregung, die vielleicht noch erklärbar ist. Es geht darüber hinaus. Und es führt dazu, dass wir Dinge, die gut sind, nicht tun. Was ist hier der Grund? Ich weiß noch ganz genau, ich habe es ja beim letzten Mal schon angedeutet, wie ich dort vorne saß bei der Gebetswoche und mir das Gebetsheft durchgelesen hatte und gesagt habe, okay, für diesen Punkt will ich beten. Und dann werden wir eingeladen zur Gebetsgemeinschaft, wir stehen auf und ich stehe da und ich denke, okay, ich will beten, aber ich will nicht als erstes beten. Wo sind die Leute? Warum betet keiner? Muss langsam mal einer anfangen. Und dann hat tatsächlich irgendwann dann einer angefangen und dann habe ich gesagt, okay, ich werde als drittes beten. Ja, nicht als zweites. Und da hat es ein bisschen gedauert. Und tatsächlich hat dann irgendwann der zweite gebetet. Und danach hat der gebetet, der das geleitet hat. Und ich dachte mir, warum macht er so einen Stress? Warum lässt er nur, wir sind doch in der Gebetswoche. Da kann man doch mehr Zeit zum Gebet nehmen. Und wisst ihr, und automatisch waren alle anderen wieder schuld. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich als drittes gebetet hätte. Oder ob ich vielleicht irgendwie nochmal 10 Leute vor mir hätte vorgelassen, zu sagen, ja, wenn der dann, dann mache ich. Was war da der Grund? Als ich später nochmal drüber nachgedacht habe, musste ich feststellen, dass das alles nur eine Rechtfertigung war. Das war nicht der Grund. Was mir wichtig war, war ein schön formuliertes Gebet. Was mir wichtig war, war, dass ich mich nicht mit meinen Worten irgendwie ungeschickt anstelle. Was mir wichtig war, wie andere nach dem Gebet über mich denken. Was mich regiert und gesteuert hat, war die Menschenfurcht, die Liebe zu mir selber. Und wenn wir biblisch über Furcht sprechen, dann müssen wir feststellen, dass es im Endeffekt nur diese zwei Gegenteile gibt. Sofern es sich nicht um eine begründete situative Angst handelt. Das haben wir beim letzten Mal ja kurz auch angeschnitten. Aber ansonsten gibt es nur diese zwei Gegenteile. Auf der einen Seite die Menschenfurcht, in der ich selber im Mittelpunkt stehe, und auf der anderen Seite die aufrichtige Gottesfurcht, in der Gott im Mittelpunkt steht. Menschenfurcht ist, denke ich, für die meisten von uns ein Begriff. Jeder kann sich Menschenfurcht in seiner äußeren Form, jedoch kann sich Menschenfurcht in seiner äußeren Form komplett unterscheiden. Oft denken wir so an Menschen, die extrem schüchtern sind. Wenn die nach vorne kommen, die kriegen kein Wort raus, werden rot, fangen vielleicht an zu schwitzen. Jeder hat Mitleid damit und denkt, boah, helft dem da irgendwie weg oder der Person. Und dann denken wir auch, das ist eine Menschenfurcht, die dort irgendwie zum Vorschein kommt. Das ist nur eine Erscheinungsform davon, wie Menschenfurcht sichtbar werden kann. Das allein ist aber nicht Menschenfurcht. Andere Menschen, die sind komplett mutig, die sind dominant, die sind extrem selbstbewusst, aber werden komplett von der Menschenfurcht getrieben. Menschen, die nach Anerkennung streben, werden alles machen, um die Anerkennung zu bekommen. Die größte Furcht ist, dass Menschen ihnen diese Anerkennung nicht erweisen. Nach außen wirken diese Menschen überhaupt nicht schüchtern. Ich würde niemals sagen, das ist ein Mensch, der sich fürchtet, weil die sind selbstbewusst, sie treten auf. Menschen, die sich nach Liebe sehnen, für die Liebe von anderen Menschen das Wichtigste ist, sind bereit, abgefahrene Dinge zu machen, nur um die Form der Liebe zu bekommen, nach der sie sich sehen. Ich wundere mich da manchmal, was einige Männer bereit sind, für ihre Frauen zu tun. Da denke ich mir, heftig, also, würde ich nicht machen. Nicht, dass ich meine Frau nicht liebe, aber diese Art nach außen zu tragen, wäre ich nie zu bereit. Aber liebe Mann, das liegt auch daran, dass ich mich vor anderen Sachen fürchte. Merkt ihr? Mir wäre es peinlich und deswegen würde ich es nicht tun. Ist genauso dann Menschenfurcht. Ich will das nicht gutheißen, dass man unbedingt irgendwelche abgefahrenen Sachen machen muss. Das muss jeder für sich wissen. Oder da ist eine Frau, bei der das Haus immer perfekt sauber sein muss, wenn Besuch kommt. Wo man Tage vorher mit der Arbeit beginnt und der Haussegen bis 5 Minuten, bevor die Gäste eintreffen, sowas von schief hängt, weil man sich gezofft hat, weil die Kinder natürlich nicht so mitgemacht haben und der Ehemann dafür auch nur begrenzt Verständnis hatte. Und eigentlich will man nur, dass der Abend schön wird. Aber wenn man ganz ehrlich ist, will man einfach nur verhindern, dass die anderen, dass der Besuch, dass sie sehen, dass in unserem Leben oder dass unser Leben vielleicht ein bisschen anders aussieht. Was werden die anderen Menschen denken? Und so führt die Angst davor, dass die anderen Menschen etwas sehen könnten, was ich mit aller Macht versuche zu vermeiden, dazu, dass ich von Menschenfurcht getrieben werde. Das soll es geben. In anderen Gemeinden, bei uns natürlich nicht. Oder da ist ein Ehepaar und da erinnere ich mich an eine Predigt. Ich war in einer anderen Gemeinde zu Besuch, habe dort eine Predigt gehört. Ich kannte denjenigen, der gepredigt hat, einer der Pastoren. Und ich bin nach der Predigt zu ihm gegangen, wir sind ins Gespräch gekommen, weil wir uns schon länger nicht gesehen hatten. Und dann sagte er mir, Thomas, du kannst dir nicht vorstellen, ich gucke gerade in die Gemeinde, das war nach dem Gottesdienst, es standen viele rum, und er sagte, ich sehe mehrere Ehepaare, wo ich weiß, dass so viel nicht in Ordnung ist. Sie sind in der Seelsorge, es sieht überhaupt nicht gut aus, aber wenn du dich umdrehst und in den Raum guckst, du wirst sie nicht sehen. Die Leute stehen hier, sie lächeln, sie halten Händchen. Es wirkt alles gut. Kennen wir das? Spätestens da hinten bei der Kreuzung, Einbiegung zur Südstraße, da muss alles gut sein. Da wird nicht mehr diskutiert, da wird nicht mehr geredet, da wird alles weggelassen. Warum? Natürlich macht es keinen Sinn, sich vor anderen zu streiten, aber ist das der wirkliche Grund? Oder haben wir Angst davor, dass etwas in Gefahr sein könnte, nämlich dieses Perfekte nach außen? Und die Menschen könnten ja Fragen stellen und das in Gefahr bringen. Und davor habe ich Angst und ich fürchte mich davor vor Menschen und fange an, etwas zu spielen. Ich glaube, irgendwo findet sich jeder von uns an einem Punkt wieder, ob jetzt diese Beispiele oder in anderen Situationen, wo wir ehrlich zu uns sagen müssen, dass auch wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir von Menschenfurcht getrieben werden, wo wir von Menschenfurcht regiert werden, wo uns Dinge so wichtig sind, Dinge in uns, in unserem Herzen so wichtig sind, dass wir mit aller Kraft versuchen, darauf zu achten, dass diese Dinge von den Menschen, die um uns herum sind, bloß nicht in Gefahr gebracht werden können. Und wenn wir das gemerkt haben, und vielleicht hast du das schon viel früher gemerkt, oder vielleicht weißt du, dass das ein Problem in deinem Leben ist, stellt sich natürlich die Frage, wie werde ich frei davon? Wenn man das merkt, dann stellt man fest, wie anstrengend das ist. Wie schaffe ich es, diese Furcht vor Menschen und davor, dass Menschen mir etwas nehmen könnten, wie schaffe ich es, diese Furcht abzulegen? Und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Die Lösung lautet Buße und eine neue Liebe zu Gott. Johannes, der Evangelist Johannes, der schreibt in seinem ersten Brief folgende Worte. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Johannes schreibt hier von einer Angst vor einer Strafe. Und der Kontext, den wir hier in diesem Brief haben, oder auch in dieser Stelle haben, der zeigt dabei, dass es um die Strafe Angst vor der Strafe am Tag des Gerichts geht. Johannes benutzt hier ja das allgemeine Prinzip vollkommene Liebe, also das Prinzip ist vollkommene Liebe, treibt Furcht aus, um dieses Problem der Angst anzugehen. Göttliche Liebe, also die Liebe von Gott und die Liebe für Gott, vertreibt die Angst vor dieser Strafe. Was ein Kind Gottes dazu befähigt, zu lieben und so die Furcht auszutreiben, ist Gottes vorausgehende Liebe zu seinem Kind, zu uns. Wir lesen in dem folgenden Vers, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. In der Gemeinschaft mit diesem Gott reift diese Liebe in uns, die letztendlich eine Reaktion auf Gottes Liebe an uns ist. Diese Liebe zu Gott ist auf Wachstum ausgelegt. Und sie ist somit auch ein gewisser Lernprozess. Wir lesen das in Vers 8, wir lesen in Vers 18 etwas von einer vollkommenen Liebe. Und diese vollkommene Liebe, die erfordert Wachstum, sie erfordert letztendlich auch Training und eine gewisse Praxis. Dieser gleiche Gedanke, dass man in der Liebe und in der Gottesfurcht wachsen muss, ist auch im Alten Testament bereits sichtbar. Wo Gott das Volk Israel auffordert, ihren Kindern beizubringen, Gott zu lieben und ihn zu fürchten. Lehret sie, also es ist ein Prozess. Je mehr man mit Gott wandelt und den fürchtet, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle, das sagt ja Jesus, je mehr wir den fürchten, anstatt die Menschen zu fürchten, desto reifer, desto vollkommener und fester wird die Angst austreibende Liebe in uns. Kann jemand von euch mit dem Wort antiproportional etwas anfangen? Wer kennt das noch? Also, ich hoffe, es kennen mehr. Also, die Schüler müssten das irgendwo kennen, 8., 9. Klasse oder sogar früher. Antiproportional, wer kennt das? Okay, ich will es mal für alle erklären. Ich mache mal ein paar lustige Beispiele, damit uns das vielleicht hilft, das zu verstehen. Also es bedeutet letztendlich, wenn auf der einen Seite etwas steigt oder etwas mehr wird, dann wird auf der anderen Seite etwas weniger. Ja? Oder wenn hier was sinkt, dann wird da was mehr. Also das Verhältnis gleicht sich immer dementsprechend so aus, wie so eine Wippe. Ja, zum Beispiel, wenn mehr Helfer auf eine Baustelle kommen, dann verringert sich die Bauzeit. Ich könnte jetzt auch sagen, dann wird das Chaos größer, aber das passt ja nicht. Also dann verringert sich die Bauzeit. Je mehr Menschen in einem Bus mitfahren, desto weniger Platz hat ein jeder in diesem Bus. Oder je länger meine Frau shoppen ist, desto weniger Geld habe ich am Ende auf dem Konto. Zum Beispiel. Also das erklärt zumindest dieses Antiproportionale. Und wenn wir das jetzt auf diesen Bibeltext nehmen, dann heißt das, je mehr Angst, desto weniger Liebe. Oder dafür auch andersrum, je mehr Liebe, desto weniger Angst. Angst und Liebe schließen sich gegenseitig aus. Angst und Liebe sind Gegensätze. Angst schaut auf mögliche Konsequenzen, Liebe schaut auf Möglichkeiten zu geben. Angst vernachlässigt Verpflichtungen, Liebe arbeitet an den heutigen Aufgaben. Angst führt zu größerer Angst, Liebe führt zu größerer Liebe. Angst flieht vor Menschen und vor Problemen. Liebe bemüht sich um Menschen und um ihre Probleme. Angst versteckt und verdeckt sich. Liebe ist offen, aufrichtig und authentisch. Angst beschützt sich selbst. Liebe nimmt Verletzungen in Kauf. Der Weg von der Menschenfurcht zur echten Gottesfurcht ist also Buße und eine neue Liebe zu Gott, und ich möchte es hier ergänzen, welche sich durch den liebenden Dienst an anderen aus Liebe zu Christus zeigt. Wenn du also merkst, okay, es gibt in meinem Leben diese Dinge, dann ist genau das dran bei dir. Ich finde, am Beispiel des Gebets wird das ganz deutlich. Wenn du ins Gebet gehst oder wenn wir in eine Gebetsgemeinschaft gehen und dort hat jemand eine Gebetsnot, wenn es dir um dich geht und du Angst davor hast, dich zu blamieren mit deinem Gebet, dann geht es dir nicht um den anderen, es geht dir nicht um Gott, es geht rein um dich. Und wenn du dann sagst, Herr, ich verstehe das und ich will weg davon und versuchst ganz praktisch Dinge zu gehen, dann wirst du auf einmal anfangen, Buße darüber zu tun, über diese selbstsüchtigen Gedanken, diese selbstsüchtigen Absichten. Du wirst eine neue Liebe zu Gott, um eine neue Liebe zu Gott bitten und du wirst anfangen, dem anderen zu dienen. Du wirst für den anderen beten, ohne darauf bedacht sein, wie kommen meine Worte jetzt an. Du wirst anfangen, dem anderen zu dienen. Und diese Furcht, die wird auf einmal in deinem Leben verschwinden, weil die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten dadurch größer wird. Aber Achtung, nicht alles, was nach Gottes Furcht aussieht, ist auch Gottes Furcht. Die Bibel beschreibt uns zwei Arten, oder wir finden in der Bibel zwei Arten von Gottesfurcht. Zum einen ist da die sklavische Gottesfurcht. Sklaven ist ja etwas, was wir heute Gott sei Dank nicht mehr so präsent haben, bei uns zumindest im Land. Sklavische Angst bewirkt, dass der Sklave den Willen seines Meisters tut, um nicht bestraft zu werden. Das ist der Antrieb bei einem Sklaven. Er will nicht bestraft werden. Und auch wenn das an sich sachlich gesehen, wenn wir das jetzt versuchen, auf unseren Glauben zu Gott zu beziehen, auch wenn das an sich sachlich gesehen gut ist, den Willen des Meisters oder in unserem Fall den Willen Gottes zu tun, das ist ja an sich eine gute Sache, wenn wir sagen, okay, egal jetzt, was das Motiv ist, aber da hat jemand einfach nur, ob er jetzt welche Furcht auch immer er hat, aber er tut den Willen des Vaters, das ist doch an sich erstmal was Gutes. Ja, sachlich gesehen ist das gut. Wenn man das einfach nur betrachtet, was hat er getan, ist eine gute Sache, okay. Und auch wenn diese Haltung besser ist als eine störrische oder als eine absichtliche Rebellion gegenüber Gott, ja, natürlich, wenn wir sagen, da macht jemand etwas aus einer Angst vor Gott, dass Gott ihn bestraft, das ist besser, als wenn er offen rebelliert. Das ist auch richtig. Diese Angst, diese sklavische Angst kann sogar nützlich sein, um uns zur Buße zu bringen. Dass man Buße tut aus der Angst davor, bestraft zu werden. Das finden wir in der Bibel. Dennoch, muss man ganz ehrlich sagen, dennoch geht diese sklavische Angst nie über die Selbstliebe hinaus. Es geht immer darum, dass es mir am Ende dadurch besser geht. Das ist immer die Motivation bei dieser Art von Liebe, wenn ich aus der Angst heraus, bestraft zu werden, etwas tue. Es geht mir nie um den anderen, es geht mir immer um mich. Ich diene Gott, damit er mich nicht bestraft. Ich diene Gott, damit ich bekomme, was ich will. Ich diene Gott, damit ich in den Himmel komme. Sklavische Gottesfurcht endet immer in der Gesetzlichkeit. Lieber Heiland, mach mich fromm. Oder lieber Heiland, ich bin fromm, damit ich in den Himmel komme. Diese Art von Gottesfurcht wird immer Angst vor Strafe haben. Und daran erkennen wir auch, dass diese Art von Gottesfurcht auch nichts mit Liebe zu Gott zu tun hat. Denn Johannes sagt, dass die Liebe zu Gott die Angst vor der Strafe austreibt. Das passt also nicht. Wisst ihr, wir können lange in der Gemeinde sitzen und das kann letztendlich die Motivation sein oder unsere Liebe zu Gott. Ich wollte einfach nicht bestraft werden. Das Ergebnis ist oft leider, dass sich Menschen dann irgendwie bekehren oder ein Bekehrungserlebnis haben und dann setzen sie sich hin und das ist alles gut. Weil das, wovor sie Angst haben, ist doch erledigt. Sie brauchen doch keine Angst mehr haben vor Strafe. Im Kern geht es um einen selber. Echte, gewollte Gottesfurcht ist eine kindliche Furcht. Es ist die Art von Furcht, die ein Kind veranlasst, den Willen seines Vaters aus Liebe zu ihm zu tun. Dabei ist das Kind sehr darauf bedacht, den Vater nicht zu betrüben. Ganz praktisch bedeutet das, selbst dann gehorsam zu sein, wenn das keinen vorübergehenden oder kurzfristigen Gewinn bedeutet. Dann bin ich trotzdem gehorsam. Warum? Weil ich meinen Vater liebe und weil ich weiß, was er von mir möchte. Auch wenn das jetzt zu meinem selbst dann gehorsam zu sein, wenn das mit großem Schmerz und Verlust des Wohlergehens verbunden ist. Ich bin trotzdem gehorsam. Warum? Weil ich meinen Vater liebe. Nicht, weil ich Angst vor Strafe habe, sondern weil ich ihn liebe, weil ich weiß, was das Richtige ist. Diese Art der Gottesfurcht geht über die Selbstliebe hinaus. Sie wird von der Liebe zu Gott bestimmt, der aufgrund der Tatsache, dass wir durch Jesus Christus die Rechtfertigung und die Sohnschaft bekommen haben, unser Vater ist. Er ist unser Vater, weil wir durch Jesus Christus gerechtfertigt sind und seine Kinder sind. Und deswegen können wir diese kindliche Liebe zu unserem Vater haben. Kindliche Furcht ist eine heilige Zuneigung des Herzens, von Gott in den Herzen seiner Kinder erzeugt, wobei diese aus Ehrfurcht vor Gott sorgfältig darauf achtet, Gott nicht zu betrügen, nicht zu betrüben und sich aufrichtig darum bemüht, ihm in allen Dingen zu gefallen. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Was soll ich tun, wenn ich merke, dass ich in meinem Leben, in meinen oder in Lebensbereichen von Menschenfurcht bestimmt werde? Tu Buße und wachse in der echten Liebe zu Gott. Wodurch zeigt sich echte Liebe zu Gott? Indem ich ihn fürchte. Ich fürchte alles, was Gott in seiner Heiligkeit verletzt und was ihn beschämen könnte. Ich lebe so, dass mein Leben ein echtes Zeugnis für seine Heiligkeit ist. Und ich lebe es nicht aus Angst heraus, dass mir Strafe passieren könnte. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich fange an, Menschen zu dienen, weil die veränderte Perspektive dazu führt, dass ich Menschen nicht mehr fürchten muss. Sie können mir nichts mehr nehmen, was mir wichtig ist. Stattdessen darf ich ihnen im Namen Gottes dienen. Wisst ihr, wenn wir wirklich auf Gott ausgerichtet sind in unserem Herzen, dann können Menschen uns nichts nehmen. Dann wird es mir nicht so viel Angst machen, isoliert dazustehen. Oder wenn ich mich im Gebet vielleicht nicht ganz so geschickt ausdrücke, weil es geht doch nicht um mich. Ich kann offen leben. Und das befreit so unfassbar. Das ist diese veränderte praktische Perspektive, die sich dadurch für unser Leben ergibt. Was ist der dadurch entstehende Reichtum in meinem Leben? Angst, konkret die Angst vor der Strafe Gottes, verschwindet aus meinem Leben. Ich brauche keine Angst mehr vor der Strafe Gottes haben. Amen. Gott segne dich im Nachdenken und ich möchte dich darum bitten, dass du diesen Mut hast, das vor Gott prüfen zu lassen. Herr, warum liebe ich dich? Was ist die Quelle meiner Liebe? Was ist die Motivation hinter meiner Liebe zu dir? Liebe ich dich, damit es mir besser geht? Liebe ich dich, weil ich Angst habe vor Strafe? Oder liebe ich dich, weil ich dein Kind sein darf? Gott segne dich. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke dafür, dass wir in deinem ganzen Wort, nicht nur im Neuen Testament, sondern in deinem ganzen Wort erkennen dürfen, dass du dir diese Art von Gottesfurcht wünschst. Eine Gottesfurcht, die aus einer Liebe heraus zu dir entsteht. Wir haben es bei den Freunden von Daniel gesehen, aber wir sehen es auch an vielen Beispielen im Neuen Testament und auch aus der Kirchengeschichte von unseren Vorbildern, die wir vielleicht sogar persönlich in unserem Leben erleben durften. Das ist eine Form der Gottesfurcht, die dich verherrlicht, über die du dich freust. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, dass in unserem Leben oft die Menschenfurcht regiert. Dass es Dinge in unserem Herzen gibt, die uns so wichtig sind, dass wir bereit sind, diese Dinge höher zu stellen als die Furcht vor dir. Und dann haben wir Angst, weil Menschen diese Sache in Gefahr bringen können. Weil Menschen diese Dinge angreifen können. Und wenn wir darüber nachdenken, dann stellen wir aber auch fest, dass das nicht das ist, was du dir wünschst. Du möchtest uns befreien, du möchtest uns auf dich ausrichten. Wir wollen weg von dieser Selbstliebe, weil sie tödlich ist, weil sie teuflisch ist, und wir wollen hin zu einer Gottesliebe, zu einer Gottesfurcht. Und ich möchte dich darum bitten, dass ein jeder, der heute hier war, der das gehört hat, der jetzt auch vielleicht in sein Leben hineinhört, in sein Herz hineinschaut, ehrlich ist vor dir. Danke dafür, dass du uns überführst. Danke dafür, dass du uns die Bereiche aufzeigst, wo in Veränderung nötig ist. Danke, dass du uns die Bereiche aufzeigst, wo wir Menschen fürchten, wo wir uns selber lieben. Und hilf dann auch, ganz offen vor dir diesen Weg zu gehen, dass wir Buße tun und dass wir damit anfangen, dich in allen Dingen an die höchste Stelle in unserem Leben und auf den Thron unseres Herzens zu setzen. Und dann werden wir es erleben, wie wir von der Angst befreit werden, weil Menschen uns nichts mehr nehmen können. Menschen können uns niemals nehmen, dass wir deine Kinder sind, dass wir in dir geborgen sind. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Und wir werden anfangen können, Menschen aufrichtig zu dienen und ihnen zu helfen. Ich bitte dich darum, dass du dieses Wunder in den Herzen vollbringst, in unseren Herzen vollbringst. Und immer da, wo wir Gefahr laufen, uns selber mehr zu lieben als dich, bitten wir dich darum, dass du uns wieder korrigierst durch dein Wort und uns auf deinen Weg zurückführst. Amen.